NDR Info. Themen des Tages.
Es ist wohl eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Auslandsreisen für Friedrich Merz bis jetzt gewesen. Der Kanzler ist mittlerweile zurück aus Israel. Was von seinem 15-stündigen Aufenthalt dort bleiben wird, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir in der kommenden halben Stunde nach Magdeburg, wo an diesem Wochenende der Bundesparteitag des BSW stattfand. Und wir schalten zu unserem Reporter nach Kiel, wo derzeit noch die Stichwahl zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt ausgezählt wird. Sie hören die Themen des Tages hier auf NDR Info an diesem zweiten Advent. Am Mikrofon ist Anna Lubeckmann. Guten Abend. Der Kanzler betonte heute, Deutschland stehe immer an der Seite Israels. Er verwies auf die bleibende historische Verantwortung. Gleichzeitig sagte Merz aber auch, Kritik an der israelischen Regierung sei möglich und manchmal vielleicht sogar notwendig. Bettina Meyer über den Antrittsbesuch von Friedrich Merz in Israel.
Einerseits die Wogen glätten in den deutsch-israelischen Beziehungen, die im Gaza-Krieg Schlagseite bekommen hatten. Andererseits Kritik deutlich machen. Das hatte sich Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in Israel vorgenommen. Der war ein Balanceakt. 7 Monate nach Amtseinführung besuchte der Kanzler das Heilige Land. Später, als es ihm lieb gewesen wäre, sagte er nach einem 4-Augen-Gespräch mit Israels Premier Netanyahu in Jerusalem. Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen. Gerade nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober, betonte Merz, Deutschland stehe zum Existenzrecht Israels, sagte der Kanzler, allerdings ohne das Wort Staatsräson zu erwähnen.
Israel hat das Recht und geradezu die Pflicht, seine Bürger und seine Existenz gegen diejenigen zu verteidigen, die dem demokratischen jüdischen Staat das Existenzrecht immer wieder absprechen. Kein Staat kann es hinnehmen, dass seine Bürger, wie etwa in den Kibbuzim um Gaza, von islamistischen Terroristen ermordet, entführt und gefoltert werden.
Allerdings habe der Krieg in Gaza und das Leid der Zivilbevölkerung im Küstenstreifen die Bundesregierung vor ein Dilemma gestellt, so Merz. Deutschland hatte darauf mit einem kurzzeitigen Waffenembargo reagiert. Fast entschuldigend erklärte Merz, was der Balanceakt für ihn bedeutet. Einerseits muss Deutschland für Israels Sicherheit einstehen, aber auch für Menschenwürde und Recht, die den Kern der deutschen Verfassung nach der Shoah ausmachen, so der Kanzler.
Als Land im Krieg, als demokratischer Rechtsstaat, musste sich Israel in seinem militärischen Vorgehen eben auch am Völkerrecht messen lassen. Dabei dürfen wir zugleich nie vergessen, von wem die Aggression ausging, der militanten Hamas, die sich eben nicht um Menschenleben und Völkerrecht schert.
Deutschland will sich für einen dauerhaften Frieden in Gaza engagieren, diplomatisch durch die Lieferung von Hilfsgütern und beim Wiederaufbau. Der Bundeskanzler sprach von einer neuen Ordnung, in der Israelis und Palästinenser in Würde und Sicherheit leben können. Deshalb setzt sich die Bundesregierung weiterhin für die Zwei-Staaten-Lösung ein. Deutlich sprach sich Merz auch gegen eine Annexion im Westjordanland aus und ging damit auf Konfrontationskurs. Israels Premier Netanyahu machte keinen Hehl daraus, dass er einen palästinensischen Staat entschieden ablehnt. Was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, haben wir unterschiedliche Meinungen. Wir werden keinen Staat vor unserer Haustür schaffen, der vorhat, uns zu zerstören. Wir werden immer darauf bestehen, dass die souveräne Sicherheitsmacht vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer in unseren Händen liegt.
That will always remain in Israel's hands.
Gegen Netanyahu liegt noch immer ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes vor, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Kritiker der rechten israelischen Regierung hatten auch ein Treffen des Kanzlers mit der Opposition gefordert. Auch ein Treffen mit der palästinensischen Seite gab es nicht. Bewegende Worte fand Kanzler Merz nach einem Rundgang und nach der Kranzniederlegung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.
Wir werden die Erinnerung lebendig halten an das furchtbare Verbrechen der Shoah, das Deutsche am jüdischen Volk begangen haben. Hier in Yad Vashem ist mit Händen zu greifen, welche bleibende historische Verantwortung Deutschland trägt.
Dass Deutschland für das Existenzrecht Israels einsteht, gehöre zum unveränderlichen Wesenskern der deutsch-israelischen Beziehungen, und zwar für immer, schloss Merz seinen Besuch in Yad Vashem. Zum Ende des 15-stündigen Kurzbesuchs traf sich der Kanzler noch mit ehemaligen Geiseln und deren Familienangehörigen.
Bettina Meyer über den Antrittsbesuch von Friedrich Merz in Israel. Neuer Name, neuer Vorstand, alles neu. Offenbar nicht, denn die alten Probleme und auch die alten Grabenkämpfe scheinen dem BSW erhalten zu bleiben. Das wurde an diesem Wochenende in Magdeburg beim Bundesparteitag deutlich. Dort ging es im Kern um die Frage, wie stellt sich eine noch junge Partei auf, wenn sich die Namensgeberin zurückzieht, zumindest aus der allerersten Reihe. Dagmar Pepping war am Wochenende vor Ort.
Fabio De Masi sitzt sichtbar verausgabt auf seinem Stuhl in der ersten Reihe und genießt die Standing Ovations der Delegierten. Und von Sarah Wagenknecht, die direkt neben ihm steht. Fast eine Stunde hat der neue Vorsitzende des BSW geredet, die Lage im Land in düsteren Farben geschildert. Immer wieder Vergleiche zum Roman 1984 gesucht.
Wir werden nicht zulassen, dass sich Deutschland in eine Dystopie wie bei George Orwell verwandelt, liebe Freundinnen und Freunde.
Aufrüstung, Ukraine-Krieg, Gaza, Migration, Rente, Wirtschaftsrezession, ein fehlendes Aufstiegsversprechen. Wagenknechts Wunschnachfolger legt einen Ritt durch die Themen hin. Das BSW dürfe das Land nicht dem obersten 1% überlassen, sagt der langjährige linken Politiker, der jetzt für das BSW im Europaparlament sitzt.
Nein, wir kämpfen für die 99%, für die Fleißigen, für die Handwerker, für den Mittelstand, für die Pflegekraft, für die Taxifahrer. Das sind unsere Leute, liebe Freundinnen und Freunde.
Der Auftritt De Masis ist kämpferisch. Das BSW befinde sich in der schwierigsten Phase seiner Parteigeschichte, hatte Parteigründerin Wagenknecht bei ihrer Abschiedsrede als Vorsitzende gesagt. Den Einzug in den Bundestag haucht und verfehlt, sinkende Umfragewerte, Streit in diversen Landesverbänden. Und das Jahr 2026 mit 5 Landtagswahlen steht vor der Tür. Die Botschaft De Masis.
Alle, die glauben, das BSW ist tot, die haben sich zu früh gefreut, das BSW lebt und es ist bereit, auf die Marktplätze und in die Wohnviertel zu gehen und zu streiten für ein besseres Land.
Organisieren muss diese Wahlkämpfe der neue Generalsekretär des BSW, Oliver Runert, bekannt als ehemaliger Fußballmanager beim Bundesligaverein Union Berlin. Das BSW müsse kommunikativ besser werden, nicht nur intern, betont Runert. Seine Strategie.
Mit diesen Grundsäulen, die das BSW hat, Frieden, wirtschaftliche Vernunft und Gerechtigkeit, entsprechend auch nach außen zu kommen. Auch mit der klaren Botschaft, wir stehen nicht nur, aber doch sehr explizit auch für Frieden.
Gräben im BSW müssten zugeschüttet werden, sagt der neue Generalsekretär. Und diese Gräben existieren. Vor allem zwischen der Bundesspitze und einigen ostdeutschen Landesverbänden. Vor allem Thüringen geriet in Magdeburg in zahlreichen Reden ins Kreuzfeuer der Kritik.
Ihr regiert mit, ihr habt Minister. Das ist Verantwortung, das erfordert Kompromisse, das ist klar. Die Frage dabei ist, welche Kompromisse sind akzeptabel und welche sind es nicht?
Weil das so ist, erwarte ich, dass auch in den Landesregierungen eine Politik vertreten wird, in der BSW drin ist und nicht nur draufsteht bei den Wahlen.
Katja Wolf, BSW-Landeschefin in Thüringen und dort stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin, äußerte sich in Magdeburg nicht zu dem internen Konflikt. Das übernahm Steffen Schütz, der Infrastrukturminister.
Leute so nicht.
Die derzeitige Schwäche des BSW liege daran, dass die Wähler der Partei in wichtigen Feldern keine Kompetenz zuschrieben.
Eine Partei, die für nichts steht, wird nicht gewählt. Eine Partei, die sich gegenseitig zerlegt und coram publico ihre Kritiker vom Hof jagt, wird nicht gewählt. Das muss doch dem Letzten irgendwann mal klar werden.
Um diesen weiter schwelenden Konflikt muss sich die neue Parteiführung um Fabio De Masi kümmern. Sarah Wagenknecht verbrachte den letzten Tag in Magdeburg vor allem damit, Fotos mit Delegierten zu machen. Die standen bei Wagenknecht Schlange.
Dagmar Pepping fasste den Bundesparteitag vom BSW zusammen. Aber wie geht es denn jetzt weiter mit dem BSW? Das vertiefen wir mit Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Mein Kollege Markus Schubert hat ihn zunächst gefragt, wenn die Figur, die die ganze Partei am Reißbrett entworfen hat und fast zurück in den Bundestag gesteuert hat, wenn sie jetzt Geheimrätin an der Spitze einer Grundwertekommission ist, was machen die neuen Chefs oder die BSW-Landesvorsitzenden, wenn Wagenknecht künftig anruft und sagt, deine Äußerung passt so gar nicht zu den Werten unserer Partei oder diese Figur darf kein Amt übernehmen, die schadet nämlich der Parteidisziplin.
Ja, das ist der Zustand, den wir jetzt in dieser Partei seit einem Jahr fast beobachten können. Das ist keine neue Qualität, sondern der Einfluss ist jetzt deutlich gemindert. Das heißt, sie kann zwar weiter anrufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Ratschläge, ihr Bitten, ihr Werben um eine grundsätzlichere Profilbildung gehört werden, ist jetzt eher geringer einzuschätzen. Auf der anderen Seite ist klar, diese Partei ist mit dieser Frau, ist mit diesem Namen engstens verbunden. Deshalb hat man sich bei diesem Parteitag ja auch nicht getraut zu sagen, ab morgen sind wir die Partei ohne Sarah Wagenknecht, sondern das ist ja rausgeschoben bis zum 1. Oktober 2026, also bis die Wahlen in Ostdeutschland vorbei sind.
Und wissen wir, welche Ziele die BSW-Landesverbände in den anstehenden Landtagswahlen gerade in Ostdeutschland verfolgen werden? Also ob sie regieren oder nur opponieren wollen und das so auch ankündigen und an welcher Seite sie dann stehen? Gegen die AfD oder vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern auch als Juniorpartner der AfD?
Ja, damit sprechen Sie das zentrale Problem an. Die BSW ist gestartet als Anti-Establishment-Partei, die sowohl gegen die sogenannten Altparteien sein wollte, als auch gegen die AfD, aber nicht einfach in einer Brandmauerkoalition gegen die AfD, sondern weil sie dieser Partei so ähnlich ist und sich in einem ähnlichen Kampf mit dem System sieht, hat sie sehr wohlwollend sich dieser Partei gegenüber verhalten. Es gibt ja auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Neben der Antisystemstruktur, das ist die Russlandpolitik, das ist ein eher starker Kampf gegen Migration, eine starke Sympathie für gesellschaftlich konservative Werte. Unterscheidend tut sie sich aber gegenüber der AfD sehr deutlich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wo sie einen eher realistischen bis linken Kurs einschlägt. Also alles zusammengenommen, die Frage, wie es weitergeht mit BSW, wird sich sehr stark an der Frage, wie hältst du es mit der AfD, entscheiden.
Und welche verbindenden Themen, die einerseits nun diese Partei erkennbar und wählbar für bestimmte Gruppen machen, ohne wiederum innerparteilichen Zwist auszulösen, sehen Sie dann fürs kommende Jahr?
Also was sicherlich ein stark verbindender Punkt ist, ist die Sozial- und Wirtschaftspolitik, ist die Russlandpolitik, wo man für eine aus ihrer Sicht realistische Politik wirbt und die Ressentiments gegenüber Amerika als Grundlage der eigenen Politik. Und das Ressentiment gegen Amerika ist augenblicklich das Ressentiment gegen Militarismus und Militär. Da gibt es schon so ein paar Gemeinsamkeiten, die aber keine so relevant Bedeutung einnehmen können, wenn es am Ende um den Schwur geht, wie hältst du es mit der AfD? Das wird alles andere überlagern.
Und können sich die Spitzen der Landesverbände, die schon in Koalition stecken oder das vorhatten wie in Sachsen oder das vielleicht vorhaben wie in Sachsen-Anhalt, gegen diesen Kurs an der Parteispitze überhaupt freischwimmen?
Das wird zumindest sehr schwierig werden, weil auch auf Landesebene versucht man so ein bisschen einerseits realpolitisch den doch den Verhältnissen zu entsprechen und sich als eigenständiger Landesverband zu positionieren. Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder Punkte, wo man um Profilbildung jenseits der Realpolitik ringt. Das hatten wir jetzt in Brandenburg bei den Medienstaatsverträgen gesehen, wo die BSW zu einer Regierungskrise im Land beigetragen hat. Das ist vermutlich auch in den anderen Ländern die Wahrscheinlichkeit, wenn BSW weiter in Regierungsverantwortung bleiben sollte oder neu hineinkommt. Wobei man eben sehen muss, ihre Zeit ist eigentlich vorbei. Sie hatten Werte bis zu 20% auf Landesebene und sind gegenwärtig zwischen 6-9% mit freiem Fall nach unten.
Und ohne Wagenknecht in Reihe 1 wird das auch nicht besser.
Ohne Wagenknecht fehlt das Zugpferd, fehlt die Faszination, die Projektionsfläche, die eine solche Antisystempartei benötigt.
Sagt Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel nach dem Bundesparteitag des BSW. Und wir blicken jetzt nach Kiel. Dort konnten heute rund 190.000 Kieler und Kielerinnen einen neuen Oberbürgermeister wählen. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und es wird ausgezählt. Also, wer wird der Nachfolger von Amtsinhaber Ulf Kämpfer von der SPD? Dafür schalten wir jetzt live nach Kiel zu unserem Reporter Balthasar Hüms. Wer hat denn aktuell die Nase vorn? Der grüne Samet Yilmaz oder der parteilose Gerrit Derkowski?
Aktuell sind gut ein Drittel der Wahlbezirke ausgezählt und Samet Yilmaz von den Grünen hat nach aktuellem Stand die Nase vorn, 51,1%. Gerrit Jakowski, unterstützt von CDU und FDP parteilos, kommt nach aktuellem Stand der Auszählung auf 48,9%. Es gibt auch eine erste Hochrechnung, die geht in eine ähnliche Richtung. Demnach kommt Jakowski auf 47,4%, Samet Yilmaz auf 52,6%. Allerdings können wir diese Hochrechnungen von der Genauigkeit her nicht unbedingt mit denen vergleichen, die wir von Bundestagswahlen oder von Landtagswahlen kennen. Also ein bisschen mehr Unschärfe ist noch dabei. Das heißt, der Abend ist noch sehr offen, ob der Journalist Gerrit Jakowski, 56 Jahre alt, das Rennen macht, Oberbürgermeister wird, oder Samet Yilmaz von den Grünen, der im Innenministerium arbeitet.
Beide wollen im Amt ja ähnliche Themen anpacken. Zumindest haben sie das versprochen, aber sie setzen dabei ja auf unterschiedliche Ansätze.
Ja, erstmal was das grundsätzliche Oberbürgermeisterhandwerk angeht, möchte ich sagen, haben sie unterschiedliche Ansätze und kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Gerrit Jakowski war bisher Moderator auch beim NDR und er sagt, er möchte frischen Wind in die Verwaltung reinbringen, also in diese Verwaltungsprozesse, und setzt auf Kommunikation. Samet Yilmaz sagt, ich habe Verwaltungserfahrung, ich komme aus der Verwaltung und da braucht es auch Leute, die auch mal Ahnung haben und Entscheidungen treffen können. Das ist so, was das Handwerkliche angeht, sind das so die unterschiedlichen Schattierungen. Und ein ganz großes Thema, bei dem die beiden sehr unterschiedliche Ansätze haben, ist die geplante Wiedereinführung der Stadtbahn hier in Kiel. Samet Yilmaz von den Grünen ist ganz klar dafür, wie auch eine Mehrheit in der Ratsversammlung. Gerrit Jakowski, unterstützt von CDU und FDP, sagt, nee, das können wir uns hier in Kiel alles nicht leisten.
Kurz noch, welche Ausgangslage wartet denn auf den neuen Oberbürgermeister?
Ganz wichtig, erstmal für einen Oberbürgermeister, der Verwaltungschef ist, die Verwaltung kennenlernen und sich auch in gewisser Weise mit den Mitarbeitern gut stellen, weil ein Oberbürgermeister kann nur erfolgreich sein, wenn die Verwaltungsmitarbeiter auch an seinem Strang ziehen. Dann ganz wichtig, das Thema kommunale Finanzen, wie in anderen Haushalten auch, der Kieler Haushalt stark defizitär, das ist ein Riesenthema. Und das Thema Verkehr habe ich gerade schon angerissen mit der Wiedereinführung der Stadtbahn, ja oder nein, das beschäftigt hier die Gemüter in der Stadt ganz doll stark.
Und das war live für uns aus Kiel, Balthasar Hüms. Dort werden aktuell die Stichwahlstimmen für das Oberbürgermeisteramt ausgezählt. Mit einem Ergebnis wird wohl noch in der nächsten Stunde gerechnet. Online auf ndr.de halten wir Sie selbstverständlich weiter auf dem Laufenden. Seit dem Angriff auf die Ukraine wurden die Sanktionen gegenüber Russland mehrfach verschärft. Und trotzdem gibt es immer wieder Berichte, dass diese Sanktionen umgangen werden. Zum Beispiel beim russischen Öl. Weniger im Fokus stand bisher russisches Holz. Dabei ist Russland einer der größten Holzproduzenten der Welt und der Rohstoff bringt dem Regime hohe Einnahmen. Wegen EU-Sanktionen und Handelsbeschränkungen sollte russisches Holz eigentlich nicht mehr gehandelt werden. Doch Recherchen des SWR für das ARD-Magazin Weltspiegel zeigen, dass russisches Holz noch immer über Umwege in die EU gelangt. Nick Schader mit den Hintergründen.
Russisches Holz steht seit Beginn des Ukraine-Krieges auf der Sanktionsliste. Doch Handelsdaten zeigen, dass dieses Holz immer noch im großen Stil exportiert wird, vor allem über China. Aus internen Unterlagen von russischen Unternehmen, die dem SWR vorliegen, geht hervor, wie Holz in China umdeklariert wird, damit es legal weitertransportiert werden kann, auch in die EU, zum Beispiel nach Polen. Jaroslaw Miszniuk ist seit Jahren im Holzhandel tätig und arbeitet für den polnischen Sperrholzproduzenten Paget. Er hat als einer der ersten die Umwegtransporte über China entdeckt.
China wurde der Hauptexporteur für Birkensperrholz. Aber dieser Rohstoff ist russisch, also komplett illegal.
So in all those cases.
Das russische Holz werde zu Dumpingpreisen auf dem Markt angeboten. Das würde die europäischen Produzenten gefährden und sei auch ein Verstoß gegen Handelsbeschränkungen.
Sanktionen sollen nicht die europäische Industrie schützen, sondern Russland schaden, damit es den Krieg in der Ukraine beendet. Die EU hat sich gegen Russland gestellt. Es soll keinen Gewinn aus dem Handel mit diesen Rohstoffen ziehen.
Im Rahmen der Recherchen waren wir auch auf einer internationalen Holzmesse unterwegs, zusammen mit Tara Ganesh von der Umweltorganisation Earthside. Von einem chinesischen Großhändler erhielten wir auf der Messe eindeutige Angebote.
This company was openly telling us and showing us Diese Firma hat uns ganz offen ihre Lagerhäuser mit falsch deklariertem russischem Sperrholz gezeigt. Insgesamt gelangt sanktioniertes russisches Sperrholz im Wert von 1 Milliarde Euro in die EU.
Auf internationalen Handelsplattformen bieten chinesische Händler große Mengen an russischem Holz an. Darunter auch die chinesische Tochterfirma des deutsch-schweizerischen Spielwarenherstellers HP. Auf SWR-Anfrage teilte uns die deutsche Zentrale mit, dass der chinesische Ableger eigenständig agiere und man keinen Einfluss darauf habe. Das chinesische Werk von HP ließ unsere Anfrage unbeantwortet und löschte einen Tag später sämtliche Angebote für russisches Holz. Was man gegen den verdeckten russischen Handel tun kann, hat Polen dieses Jahr gezeigt. Jaroslav Mischniuk und seine Mitarbeiter haben unter anderem Fortbildungen für Zöllner organisiert, damit die russische Lieferungen erkennen und stoppen können. Mit Erfolg. Die russischen Importe über den Umweg China sind innerhalb von wenigen Monaten um mehr als 90% eingebrochen.
Dieses Erfolgsmodell aus Polen muss auch in anderen europäischen Ländern umgesetzt werden. Europa muss gemeinsam handeln.
Nick Schader über eine SWR-Recherche, die zeigt, wie im großen Stil mit russischem Holz gehandelt wird, trotz Sanktionen. Und den Film zur Recherche, den finden Sie in der ARD-Mediathek, und zwar in der aktuellen Ausgabe des Auslandsmagazins Weltspiegel.
NDR Info. Sport.
Fast 8 Jahre mussten die Fußballfans hier in Norddeutschland darauf warten. Heute war es dann endlich soweit. Der Hamburger SV empfing Werder Bremen zum Nordderby in der Bundesliga. Tom Gernke.
Ja, und was soll ich sagen? Das lange Warten hat sich gelohnt, zumindest für den neutralen Zuschauer. Denn dieses Derby, das hatte wirklich alles, was ein Fußballspiel so haben muss. Tore, Emotionen und am Ende auch ein Sieger. Lassen Sie uns mal zusammen reinhören.
Mal wieder der HSV. Miro Muheim Richtung Strafraum. Muheim hat den Ball auf dem linken Fuß in die Mitte. Schuss, Tor! Tor! 3-2 HSV! Paulsen eingewechselt worden, auch gerade. Angeschlagen, verletzt gewesen. Bisher lief es nicht so richtig, aber der macht jetzt das 3-2 für den HSV.
Ja, was für eine Geschichte. Zur Halbzeit führte Werder noch mit 1-0. Der HSV aber drehte diese Partie und krönte sich am Ende zum Derby-Sieger mit diesem 3-2. Ein naturgemäß überglücklicher Siegtorschütze Yusuf Paulsen.
Das war bis jetzt eine harte Zeit für mich. Deswegen war das umso schöner, so einen Einstieg zu machen wieder. Und ich bin einfach sehr, sehr froh. 3 Punkte in ein Nordderby, das schmeckt sehr gut.
Ja, wo ein Sieger, da auch ein Verlierer. In diesem Fall Werders Jens Day, der die Bremer in der ersten Halbzeit noch mit 1-0 in Führung geschossen hatte.
Ja, scheiße. Ich habe nicht so viele andere Worte. 3 Gegentore, Schussleck verteidigt und das tut enorm weh. Wir wollten es besser. Wir wollten es anderes. Wir wollten den Bremer Fans zu Hause schicken mit 3 Punkten. Und dafür tut es natürlich weh.
Ja, aktuell läuft noch die 2. Bundesliga-Partie an diesem Sonntag. Borussia Dortmund führt Mitte der 2. Hälfte mit 2-0 gegen Hoffenheim. Kurz noch der Blick in die 2. Liga. Da haben sich Braunschweig und Kiel am frühen Nachmittag im Nordduell mit 1-1 getrennt. Jubel heute also in Hamburg. Wir haben es eben gehört, aber den gab es auch in Abu Dhabi. Denn dort ist Formel-1-Pilot Lando Norris zum ersten Mal Weltmeister geworden. Dem 26 Jahre alten Briten reichte beim Saisonfinale der 3. Platz für den Titel. Frage an unseren Formel-1-Reporter Achim Scheu. Wie emotional war es denn dann am Ende für Norris?
Ja, super. Also man hat schon gemerkt, er hat es ja auch vor dem Rennen gesagt, dass so ein bisschen zittrige Hände hatte. Und am Start war er ja auch einer, der häufig so ein bisschen Nerven gezeigt hat. Auch heute zu Beginn nicht so richtig im Rennen drin. Und nach dem Rennen war es dann einfach nur noch schön. Hat seine Mutter, hat seinen Vater umarmt, hat seinen Familienangehörigen, seiner Freundin mehrfach gesagt, wie lieb er sie hat. Und dann die Formel-1-üblichen Champagner-Duschen noch abbekommen. Ja, man hat so richtig gesehen bei McLaren, auch seinem Team und vor allem bei Lando Norris selbst, wie viel Erleichterung und wie viel Steine da von den Herzen gepurzelt sind, dass er Formel-1-Weltmeister werden konnte.
Ja, und wir bleiben international hier im Sport auf NDR Info, gehen von den Vereinigten Emiraten nochmal ins spanische Valencia, denn dort ist Amanal Petros, der schnellste deutsche Marathonläufer, 9 deutschen Rekord gelaufen. In 2 Stunden, 4 Minuten und 3 Sekunden lief er die knapp 42 Kilometer. Ich würde sagen, der ist schneller als ich. Aber übrigens, Petros läuft ja für Hannover 96, ist also ein Mann hier aus Norddeutschland. Zum Schluss noch eine Meldung vom Basketball, denn dort haben die Baskets Oldenburg ihren Trainer rausgeworfen, Predrag Krunic, der die Niedersachsen 2009 zur deutschen Meisterschaft geführt hatte und nun im Sommer erneut übernommen hatte, muss also gehen. Und alles Weitere aus der Welt des Sports, etwa aus der Handball-Bundesliga, da war ja Hannover Burgdorf und auch der HSV Hamburg im Einsatz, finden Sie, wie Sie es gewohnt sind, auf sportschau.de.
Und das war der Sport. Vielen Dank, Tom Gerntke. Hier in den Themen des Tages. Es ist gleich 19 Uhr an diesem Sonntag, den 7. Dezember. Haben Sie noch einen schönen Abend. Am Mikrofon ist Anna-Lou Beckmann.